Nun möchte ich, bevor ich Ihnen von diesem Tagebuch erzähle und dem, was da drinnen steht, möchte ich mir erlauben, Ihnen zuerst den Verfasser vorzustellen, den man eigentlich aus einer privaten, kleinen, anonymen Biografie gekannt hat, den der Kirchenhistoriker Celestin Wolfsgruber absolut verwendet und benutzt hat und auch zitiert hat, der aber im Zug des 19. Jahrhunderts, dass also die Beichtväter anonym bleiben sollten, im Hintergrund gestanden ist und verschwunden ist. Ich darf vielleicht noch aufmerksam machen, dass ab 1784 die Hofbeichtväter aus den Hofkalendern langsam verschwinden, dass man wohl den einen oder anderen noch sieht, aber sonst man also relativ im Dunkeln steht. Es hat sich natürlich mit dem Tagebuch die Frage ergeben, ist es eine echte Quelle? Wie ist dieses Tagebuch zustande gekommen und wer hat es geschrieben? Der Verfasser ist ein sehr einfacher Priester gewesen. Er stammte aus Pulkau und ist am 13. Februar 1804 als Sohn eines Seifensieders in Pulkau geboren worden. Dieser Seifensiedervater Franz Kolumbus stammte aus Mähren. Der Name Kolumbus war möglicherweise in Mähren üblich. Die Frau Professor Hornung war so liebenswürdig, mir beizustimmen und hat also gemeint, seit dem 14. Jahrhundert ist der Name Tauber und Tauberich im Sudetenland also gängig und man hat in der Reformation und im Humanismus sehr stark diese Namen latinisiert und es ist also durchaus möglich, dass der Name Kolumbus durch so eine Latinisierung zustande gekommen ist. Der Vater Kolumbus ist also sowas um 1754 in Mährisch Neustadel geboren und ist dann nach Pulkau zugewandert, hat dort eine reiche Witwe geheiratet, hat mit ihr drei Kinder gehabt und nach dem Tod dieser Witwe hat er sich eine junge Müllersmeistertochter genommen und hat also weitere 13 Kinder mit ihr gehabt. Das fünfte von diesen 13 Kindern aus der zweiten Ehe ist Josef Alois Kolumbus. Vater Kolumbus hat also nicht, war also eigentlich nicht so ein ganz einfacher Mann in Pulkau, sondern er hat also mehr zur Oberschicht gehört, hat zwei Häuser gehabt mit Weinkellern, zur Seifensiederei dazu und er scheint auch in den Chroniken als Bürgermeister von Pulkau auf, so dass es absolut nicht verwundert, dass der Pulkauer Pfarrer Ulrich Jacomin eines Tages dann ihm für fünf Sprösslinge Stipendien im Wiener Schottengymnasium ermöglicht. Diese fünf Sprösslinge dürften alle also riesig musikalisch gewesen sein, denn die Programme des Schottengymnasiums weisen sie alle als Sängerknaben und studienbefreit aus. Das erste Kind, das also an dieser Familie im Schottengymnasium eingetreten ist, war der Franz Kolumbus, der Älteste. Der nächste ist ein Johann, der ist später Lottopolemist in Wien geworden. Dann der dritte ist also unser Josef Alois von 1815 bis 1820. Dort in dem Schottengymnasium ist er zusammen mit Nestroy auf der Schulbank gesessen, mit Moritz von Schwind und Bauernfeld. Und er hat Professoren aus Pulkau auch gehabt, unter anderem auch einen sehr berühmten Humanisten, den Leander König. Und von diesem Leander König ist uns überliefert, dass er also absolut gängige josephinische Ansichten vertreten hat. Er hat sich über das Wunder geäußert, dass es mehr oder minder eine symbolische Angelegenheit ist und dass es auf Einbildungen und Halluzinationen beruht und dass also religiöse Erlebnisse durchaus für den Menschen unnötig sind, dass also Gott absolut nicht braucht, dass er sich hier in dieser Weise einem Menschen zeigt. Und Bauernfeld hat uns diese Exkurse des Leander König überliefert. Wahrscheinlich dürfte Josef Alois Kolumbus nicht sehr glücklich gewesen sein mit dieser josephinischen Geistlichkeit im Schottenstift, denn später im Tagebuch, so kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, dass er doch ganz froh ist, wenn er negative Bemerkungen über die Schotten aufschreiben kann. Er äußert sich nicht mehr, aber man hat so leicht das Gefühl. Nun ist sein Bruder, damals der älteste Franz 1815 in das Alumnat eingetreten, das damals am Stephansplatz gewesen ist, im heutigen Kurhaus, und hat dort als Studienpräfekten einen Mann des Clemens-Maria-Hofbauer-Kreises, hat dort einen Jahrgangskollegen gehabt, der sich dem Clemens-Maria-Hofbauer-Kreis angeschlossen hat. Dieser Jahrgangskollege ist der spätere Weihbischof Franz Zenner gewesen. Franz Zenner war mit dem Beichtvater des Clemens-Maria-Hofbauer sehr dick, dem Franz Seraphicus Schmidt. Und hier hat sich, glaube ich, eine Lebensfreundschaft angebahnt, die bis zum Tod Zenners gehalten hat und die eine fast auswechselbare Identität zwischen Kolumbus und Zenner bewirkt hat. Nach seinem Studium bei den Schotten ist er dann in die Philosophie gegangen. Die Philosophie war damals ein veränderter Pferdestall bei den Jesuiten, dem aufgehobenen Jesuitenkolleg. Und 1822 ist dann Joseph Alois Kolumbus in das Alumnat eingetreten. Ich darf vielleicht noch von seinem Bruder erzählen. Ein Bruder, Dominik, ist gleichzeitig im Schottengymnasium noch gewesen. Und ein letzter Bruder, Christoph, der für uns wichtig ist, ist 1828 als letzter Kolumbus-Sprössling zu den Schotten gekommen und ist dann avanciert zum Sekretär und Privatsekretär des Erzherzogs Franz Karl. Die Situation des Alumnats und der Theologischen Fakultät zwischen 1822 und 1826 war sehr merkwürdig. Die Professoren waren in drei Gruppen gespalten. Die eine Gruppe war streng josephinisch, das waren die Professoren Dolliner für Kirchenrecht und Fritz für Moraltheologie. Dann hat es eine Gruppe gegeben, die dem Hofbauerkreis nahegestanden ist, das war der Professor Ackermann für biblische Archäologie, der Professor Plätz für die Dogmatik. Dann gab es den Professor Wagner für Pastoraltheologie, das damals ein ganz modernes Fach war, und der Studienpräfekt und Adjunkt Franz Zenner hat damals biblische Hermeneutik suppliert. Zwischen diesen zwei Positionen war noch eine dritte von Männern, die im Herzen josephinisch waren, sich aber es mit dem kommenden Geist nicht ganz verderben wollten. Und das war also der Mann für die arabischen Sprachen, André Oberleitner, und der Professor für Kirchengeschichte, Jakob Ruttenstock. Joseph Kolumbus hat in dieser Ära glänzende Leistungen erbracht. Wir haben also seine sämtlichen Noten aus den Katalogen herausgelesen. Und die Situation des Studiums war merkwürdig. Sämtliche Lehrbücher, die die Professoren ja vorlesen mussten, nach staatlichen Verordnungen, waren auf dem Index. 1821 und 22 sind also die Lehrbücher auf den Index gesetzt worden. Und der Kaiser Franz hat also zwar einen etwas müden Befehl gegeben, man möchte sie ersetzen durch neue Lehrbücher, aber die josephinische Bürokratie hat sich nicht im Entferntesten darum gekümmert, nur diesen Befehl auch auszuführen. 1826 hat man dann also diesen Befehl wiederholt und 1833 hat also der Staatsrat Jüstel dann angefangen, sich mit dem Problem zu beschäftigen und immerhin eine Stellung zu nehmen. Und 1834 ist dann das Kirchengeschichtslehrbuch, das also indiziert war, umgeschrieben worden von Professor Ruttenstock und war dann also päpstlich akzeptiert.